Herzlich willkommen bei Redselig, dem triologischen Podcast der Eckart-Busch-Stiftung rund um psychische Krisen, Erkrankungen und gegen das Stigma mit Betroffenen, Angehörigen, Experten und Expertinnen. Und in dieser Folge sage ich ganz herzlich willkommen David Floyd, der bei uns zu Gast ist, und wir sprechen über das Thema Depressionen, Musik und seinen bekannten Song Hier ist was in Bewegung und über die grüne Schleife. Schön, dass du da bist, David. Guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen, Bettina. Ich freue mich, hier zu sein.
Wunderbar. Ja. Ich habe gerade so gedacht, als ich das Intro aussprach, ne, wir sprechen über Stigma mit Betroffenen, Angehörigen, Experten und Expertinnen. Ich glaube, du bist eigentlich alles davon. Ne? Also du kannst zu allem was sagen, insbesondere auch zum Thema Stigma. Und insofern freue ich mich ganz besonders, dass wir heute miteinander sprechen. Mhm. Du bist Musiker und mit deinem Song Da ist was in Bewegung, Botschafter der grünen Schleife. Diese ist ja das internationale Symbol für eine Gesellschaft, die offen und tolerant mit psychischen Erkrankungen umgeht. Zudem hast du selbst als Jugendlicher erfahren, wie Musik helfen kann, schwierige Situationen zu meistern. Erzähl uns doch gerne mal für den Einstieg mehr dazu und auch, wie dich deine eigene Geschichte dazu gebracht hat, dich heute insbesondere für Betroffene von psychischen Erkrankungen einzusetzen.
Ja, das mache ich gerne. Also ich bin in, ich würde es mal sagen, eher schwierigeren Verhältnissen aufgewachsen. Also mein Vater war Alkoholiker und meine Mutter selbstständig, quasi alleinerziehend und hatte auch ihre, ich würde es mal sagen, Probleme. Und somit war das alles ziemlich wild und wir sind, uns Kindern wurde dann nicht so ganz viel Beachtung geschenkt. Genau, und es hat dann dazu geführt, dass ich mich in frühen Jahren dann in die Musik geflüchtet habe. Das war auch so ein bisschen meine Rettung. Also gerade Texte schreiben oder sich im Prinzip emotional ausdrücken über Musik. Das ist seitdem immer mein Wegbegleiter gewesen. Aber diese Zustände haben dann eben auch dazu geführt, dass ich so in meinen 20ern schon so einen Zusammenbruch hatte, würde ich sagen. Also ja, weil ich schon so ein paar traumatischere Erlebnisse hatte, wie es natürlich viele Menschen auch haben. Und genau, ich dann in eine Depression abgerutscht, ist vielleicht nicht das falsche Wort, aber genau, gekommen bin. Und ich dann überhaupt erstmal realisiert habe, was so passiert ist in meinem Leben, über die Reflexion darüber. Genau, und seitdem hat mich das Thema immer wieder begleitet, sei es durch Freundschaften, die psychische Erkrankungen hatten oder ja, es ist ja auch ein Riesenthema, mit dem jeder Mensch oder nicht jeder Mensch, sehr viele Menschen im Laufe ihres Lebens in irgendeiner Weise in Berührung kommen und ja, umso wichtiger, dass man eben dem Aufmerksamkeit schenkt und das Thema ein bisschen in die Öffentlichkeit holt, was ja tatsächlich schönerweise auch passiert die letzten Jahre. Nach meiner Beobachtung.
Ja, es geht mir genauso. Also ich denke, da ist in den letzten Jahren ist wirklich was passiert. Und ich glaube, da haben so Sachen wie die grüne Schleife, der Song und all diese Aufklärungsformate mit Filmen etc. doch auch sehr zu beigetragen. Ne? Und ich denke auch, dass du hast gerade geholpert im Satz, aber eigentlich ist es ja richtig. Eigentlich jeder hat irgendwann damit zu tun, ob es im Freundeskreis, in der Familie ist oder bei sich selbst. Also ich glaube, das kann man schon fast sagen. Da müsste man schon sehr wegschauen, wenn man sagen würde, jemand hat da gar keine Berührungspunkte zu oder wäre dann sehr unsensibel. Was war denn so der Moment, wo du gemerkt hast, so jetzt ist irgendwas, jetzt muss ich vielleicht auch was tun und wie ging das und wo ist dir bewusst geworden, jetzt muss ich mir vielleicht auch Hilfe suchen?
Es ist wie so oft, wenn es dir im Außen reflektiert wird, also wenn im Außen etwas geschieht und es war bei mir ganz klassisch eine Trennung, also eine Beziehung, die in die Brüche gegangen ist, die mir auch sehr wichtig war zu dem Zeitpunkt. Da bin ich dann so, und dann kamen noch so ein paar berufliche, ich nenne es mal Misserfolge dazu oder Sachen, die nicht so funktioniert haben. Also viele, wie man so schön sagt, Säulen, die sind so weggebrochen, die der Mensch so braucht für ein zufriedenes Leben. Und dann habe ich gemerkt, ich habe ganz schön viel graue Schleier vor der Nase. Wo kommt das her? Was ist das? Und warum fühle ich mich so, wie ich mich eben gefühlt habe. Ja.
Wie ist denn dein Weg dann gegangen? War dir bewusst, was das ist? Und war das quasi dann, wusstest du so, jetzt muss ich mal zum Hausarzt oder mir einen Psychotherapieplatz suchen? Oder wie ging das?
Ja, ich habe das eigentlich relativ schnell dann gemacht, dass ich mir eben einen Therapieplatz gesucht habe, um einfach mal darüber zu sprechen, weil es hat natürlich angefangen mit, indem ich mit Freunden in Austausch gegangen bin. Vielleicht muss man auch dazu, das sage ich gerne immer vorab, es gibt ja viele Abstufungen in dem Bereich und ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, wenn ich sage, ich hatte eine Depression, weil es gibt Leute, die sehr, sehr stark betroffen sind mit suizidalen Tendenzen. So, das hatte ich tatsächlich nicht. Also das möchte ich nur nochmal also klarstellen, damit man das einordnen kann. Genau, also ich konnte schon noch zu Freunden gehen und dann war relativ schnell klar, ich suche mir eine Therapie und das hat dann natürlich Dinge in Bewegung gesetzt. Es ist ja nichts, das geht ja da nicht weg nach fünf Sitzungen oder auch nicht, ja, nach 3 Wochen. Und somit bin ich im Laufe meines Lebens auch immer mal wieder in eine Therapie gegangen, verschiedenster Art. Was ich auch super sinnvoll finde, also für jeden Menschen eigentlich. Mhm. Das ist ja, hat ja auch eine Form von, genau, emotionaler Entwicklung, Weiterentwicklung. Genau, auch wenn man quasi in Anführungszeichen nichts hat oder nichts spürt, was problematisch ist. Ja, das war dann so mein erster Weg, dass ich mir einen Therapieplatz gesucht habe. Ja.
Und damit bist du auch durch diese erste, ja, sagen wir mal, akute Phase und Krise durchaus wieder ganz gut in Stabilität gekommen und hast gesagt, okay, jetzt habe ich vielleicht auch Sachen verstanden, aufgearbeitet und auch so, dass die Depression ein Stück besser wurde.
Ja, absolut, genau. Also das hat dazu auf jeden Fall geführt. Und es hat vor allem dazu geführt, dass ich mehr Bewusstsein darüber hatte, wie es mir geht, wie es mir gehen könnte. Also so ein bisschen das abgleichen konnte. Mhm. Und wenn ich dann, keine Ahnung, 3 Jahre später wieder eine Phase hatte, wo ich merkte, ist irgendwie gerade alles nicht so angenehm in mir drin, dann konnte ich das damit abgleichen und konnte mir dann entweder Hilfe suchen oder durch meinen Erfahrungswert das bearbeiten. Was ganz spannend ist, das wusstest du gar nicht, aber das, was da am Ende drüber liegt, das habe ich nämlich erst vor circa einem Jahr bekommen, ist eine ADS-Diagnose. Mhm. Die habe ich wirklich als im späten Erwachsenenalter bekommen. Und das hängt ja immer so ein bisschen damit zusammen, ne? Also so eine unerkannte ADS-Diagnose, ist die Chance ja sehr groß, dass man auch Suchterkrankungen oder Depressionen parallel mitschleppt. Das ist, glaube ich, das Dach eigentlich, wo ich gerade, ja.
Und was hat diese erneute Diagnose, ich sage jetzt mal, mit dir gemacht und was hast du damit gemacht? Also bist du dann erneut in die Therapie gegangen oder bist du damit umgegangen?
Nee, noch nicht. Ich beobachte das jetzt wie so ganz neugierig gerade. Also auch wieder da ein neues Bewusstsein. Mhm. Und es hat mein ganzes Leben eigentlich in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen. Also so ganz viele Sachen und Entscheidungen und wie ich so bin und war. Also die Diagnose. Und das beobachte ich gerade erst und versuche damit, ja, umzugehen und ich kann damit auch besser umgehen, also so Impulskontrollen.
Also, ja. Also ist es mehr so ein Punkt von, es hat jetzt durch dieses, ich sag mal, Diagnose-Etikett mehr zum Verstehen beigetragen, als dass es jetzt irgendwie dich im Moment doll behindert oder neuen Leidensdruck oder sowas macht?
Also am Anfang war da tatsächlich habe ich mich schon so ein bisschen sehr bedauert, so, weil ich dachte, mein Leben hätte halt ganz anders laufen können, hätte man das bemerkt, als ich noch ein Kind war. Mhm. Also das hat ja so viel Einfluss auf Organisation, Finanzen, Beziehung, Arbeitssuche. Mhm. Aber da bin ich dann auch, ich bin kein großer Fan. Das habe ich mir auch dann in den 20ern versucht abzutrainieren von dieser Opfermentalität. Genau, und da bin ich dann wieder halbwegs schnell rausgegangen. Und jetzt bin ich gerade einfach am Gucken, wie ich das integriere. Mhm. Wenn ich merke, puh, das fällt mir auf die Füße, dann werde ich mir auch da wieder Hilfe suchen. Mhm. So, ja.
Das finde ich sehr, sehr reflektiert. Und ja, also Respekt davor, wie du damit umgehst. Wie bist du denn, wie hast du das denn, ja, ich sag mal, mit deiner Familie, mit Freunden, aber vielleicht auch mit Fans kommuniziert? Also damals die Erkrankung, vielleicht auch die heute. Du gehst ja jetzt in unserem Podcast super offen damit um. Aber wie bist du, warst du von Anfang an so offen und hast das überall gesagt?
Nee, das kam erst über die letzten Jahre, dass ich das, also auch mit der Zusammenarbeit mit der Andrea Rothenburg, mit der Dokumentation Wir sind hier, wo ich zum ersten Mal auch quasi zu dem Thema gesprochen habe. Mhm. Und grundsätzlich mein Credo immer ist, dass, also es sollte keine großen Geheimnisse geben, wenn man in der Öffentlichkeit spricht. Also jeder hat seine eigenen Grenzen, aber ich versuche eigentlich, weil ich kann mich für nichts schämen. Also es ist ja nichts, was ich mir ausgesucht habe oder durch Entscheidungen herbeigeführt habe. Genau. Und in der Musik habe ich das tatsächlich in Liedern verarbeitet, aber jetzt nicht groß thematisiert. Da sprach die Musik eigentlich für sich selber. Ja.
Okay. Was würdest du denn heute anderen Betroffenen raten? Oder gibt es was, was du denen mitgeben kannst aufgrund deiner Erfahrungen?
Das ist ja so individuell und wie ich eben vorne rangestellt hatte, hat ja jeder Betroffenen einen anderen Grad an Härte, wie das einen trifft oder an Tiefe. Für meinen Fall ist immer in den Austausch gehen, also mit, wenn man das kann, ne? Also wenn, das ist immer vorausgesetzt. Und ich bin großer Fan von sich selber zum Experten machen. Also das bedeutet, auch wenn das Internet oder Google bei Erkrankungen nicht immer der beste Ansprechpartner ist, weil man direkt immer stirbt, ist es trotzdem, finde ich, oder ist es zumindest mein Weg, mir immer Wissen anzueignen. Mhm. Also egal, was mich interessiert oder was ich für Probleme habe, egal in welchen Themenbereichen, nutze ich das Internet immer sehr viel. Das heißt über Foren oder YouTube-Beiträge oder ja. Also mich selbst zum Experten machen, weil ja, genau.
Also sich aufschlauen und so ein bisschen Experte in eigener Sache werden. Also auch im Prinzip so Sachen wie Psychoedukation, ne? Also wissen, wie funktionieren solche Erkrankungen, was kann man tun und sich, ja, also ich halte das für eine der wesentlichsten Sachen, auch im Zusammenhang zum Beispiel mit dem Stigma, denn nur da, wo die Leute aufgeklärt und informiert sind, wird sich das Stigma nicht so bilden können, denke ich mal. Tust du denn heute speziell was für dich, damit es dir gut geht?
Ach ja, also ganz, ganz viel. Müsste ich auch kurz nachdenken. Also ich bin immer noch auf der Suche nach dem Gleichgewicht, nach der inneren Mitte. Das war ich schon immer in meinem Leben. Und jetzt mit der ADS-Geschichte ist es noch umso verständlicher, dass es immer so mein Wunsch war, weil ich eben das nicht hatte, weil es immer so ein bisschen rechts und links extrem war. Ja, ich hatte das also Sport ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Das erdet mich sehr stark. Also wenn ich, genau, Sport ist ein wichtiger Baustein. Ich würde gerne noch mehr so Meditation machen. Das tue ich hin und wieder. Das bringt mich auch immer sehr, sehr in die Mitte oder runter. Und was ich tatsächlich seit geraumer Zeit mache, ist in die Kirche gehen, umgezogen bin in den Schwarzwald. Ja. Also quasi Routinen erschaffen und genauso in die Kirche gehen ist jetzt nicht nur eine Routine, das ist auch Neugierde auf den auf den Glauben, aber genau, vielleicht kann man es so runterbrechen, Routinen, sportliche Routinen, Ruhephasen.
Mhm. Ja. Ja, aber auch interessant. Also ich meine, die einen, man kann ja in die Kirche gehen, um das einfach auch als guten Ort zu nutzen. Das andere ist natürlich auch wirklich da, ja, wie du es gesagt hast, neugierig sein auf den Glauben und der Botschaft zuhören sozusagen. Das sind ja nochmal zwei unterschiedliche Dinge, aber finde ich spannend.
Ja, hat das ich
was,
auch.
Hat das was damit zu tun, dass wenn man, du bist ja jetzt in so einen kleinen Ort in den Schwarzwald gezogen, dass das da eine ganz andere Bedeutung hat, als jetzt vielleicht hier in Köln, wo du ja herkommst?
Ja, ich glaube, dadurch, dass es hier nicht viel gibt, wo man sich mit ablenken kann, also hier gibt es ja keine, hier gibt's keine Kneipe, hier gibt es geschweige denn ein Kino oder ähnliches. Es gibt noch nicht mal einen Arzt und eine Apotheke, also so klein ist das. Findet natürlich viel Gemeinschaft in solchen Räumlichkeiten statt. Und ich habe da auch schon drüber nachgedacht, wie sich das gegenseitig bedingt hat. Ich kann es nicht genau sagen, aber gerade jetzt, wo die Sonne scheint und der Frühling kommt, habe ich noch mehr so das Gefühl, ich bin an einem sehr schönen Fleck auf Gottes Erde gelandet und es ist für mich sehr stringent und logisch, dem nachzugehen, so, ja, weil ich so in der Natur wohne und das so schön ist, ja.
Klingt schön. Also es kommt jedenfalls sehr bei mir an. Mhm.
Wir brechen uns ein Bein und gehen zum Arzt. Ist ja klar, das ist so akzeptiert, ganz normal. Nur geht's um seelische Probleme, weiß keiner, wohin damit. Und wir verstecken uns aus Scham, da läuft was schief. Schaut nicht weg, denkt nicht, ihr wäret ganz allein damit. Ich wünsche mir den Mut, dass ihr darüber sprecht. Jeder kennt jemanden, es gibt 18 Millionen, denen die Kraft fehlt. Zwischen Burnout und Depression halten uns für aufgeklärt. Doch zeigst du Schwäche, verlierst du schnell gesellschaftlich am Wert. Das kann jeden treffen, Arbeitslose, Manager, Hausfrauen, Studenten. Lass uns zusammen das Versteckspiel jetzt beenden. Hier ist was in Bewegung, hier liegt was in der Luft. Eine grüne Schleife auf der Brust, um zu zeigen, dass ich was verändern muss. Setz ein Zeichen gegen Ausgrenzung und schrei so laut, bis es jeder hört. Du bist schön, du bist okay, du bist liebenswert. Keine Angst, du bist so viel mehr. Du bist schön, du bist okay, du bist liebenswert. Keine Angst, wir sind so viel mehr.
Ja. David, jetzt haben wir gerade gehört, was wir, da ist was in Bewegung und das ist der Song, den du gemacht hast zur grünen Schleife. Wie ist es zu diesem Song gekommen?
Ja, die Andrea Rothenburg, die ich vorhin schon erwähnt hatte, es ist eine Regisseurin aus dem Norden, also Berliner Ecke, nicht mehr ganz, aber genau.
Wir haben mit Andrea auch schon mal einen Podcast gemacht.
Ah, wunderbar, okay. Genau, sie hat mich angefragt, ist der Tag der seelischen Gesundheit, ist ja, ich kann das genaue Datum nicht mehr in Erinnerung rufen, ich glaube im Oktober ist das meistens, korrigiert mich gerne.
Nee, stimmt, ist im Oktober.
Ja, okay, genau. Im Oktober ist der Tag der seelischen Gesundheit und da hat sie mich relativ kurzfristig im Vorfeld angefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, ja, zu dem Thema was zu machen. Und da war ich auch unterwegs und hatte gar nicht so viel Zeit eigentlich. Und dann hatte ich aber total Lust drauf, weil es auch gut in mein Leben gepasst hat. Also da gab es so ein paar Veränderungen. Genau. Und dann dachte ich, ist doch schön. Und dann habe ich das so an einem Wochenende geschrieben. Und dann haben wir das in Berlin da live aufgeführt zum ersten Mal. Und dann ist im Nachgang doch deutlich später, ich glaube so ein, zwei Jahre später, haben wir dann noch ein Video zusammen gemacht. Mhm. Genau.
Und das ist ja auch ausgezeichnet worden, ne? Mit dem Ulrike Fritze-Lindenthal-Preis von der DGBN ist das ausgezeichnet worden. Wie ist das aber denn, wenn man, also ich meine, du hast ja auch wirklich mit bekannten Musikern zusammengearbeitet, mit David Garrett, mit Yvonne Katterfeld und was ich nicht so alles gehört habe. Wie ist das denn dann, auf einmal so einen Song über seelische Gesundheit zu schreiben? Ich stelle mir das vor, so, ja, mache ich jetzt mal. Aber du hattest die eigenen Erfahrungen. Geht man dann damit raus? Oder wie war so da der Start?
Also das hat jetzt den Zusammenhang mit Musikern, mit denen ich zusammengearbeitet hatte, also der hat gar keine Rolle gespielt für mich. Also weil das ist ja schon immer ganz klar getrennt gewesen. Ich habe so meine eigene Musik gemacht, die ja jetzt auch nicht also super erfolgreich ist. Und es ist ja so ein Nischending immer gewesen, wo ich meinen Spielplatz mit, wo ich sagen und tun kann eigentlich, was ich will. Mhm. Und das hat wenig Berührung. Also das spielt auch keine Rolle, wenn ich quasi früher so im, ich nenne es mal, im Industriebereich gearbeitet habe. Da war das den Leuten auch egal, was macht der denn eigentlich noch sonst? Weil jeder, der Texte schreibt oder Beats produziert oder was auch immer macht im Pop-Zirkus, der macht noch tausend andere Sachen. Okay. Deswegen, das ist, oder meistens, das ist da, deswegen wird es gar nicht so genau betrachtet. So. Würde ich jetzt mal so sagen.
Ich bin im Musikzirkus nicht so zu Hause, musst du wissen.
Ja.
Das ist man ja auch nicht so als normal Mensch. Wie ist das denn? Gibt es denn Songs oder Texte, die dich inspiriert haben, auch zum Thema seelische Gesundheit? Auch vielleicht von anderen Musikern? Oder wo du so sagst, damit verbinde ich total viel?
Ehrlich gesagt nicht. Ich habe mich mit der Beschäftigung damit eher gewundert, dass es so wenig darüber gesprochen wird. Also eher im Gegenteil. Ich habe eher suchen müssen und so die letzten Jahre kam da doch dann mehr, auch jetzt gerade da, wo ich mehr zu Hause bin, aus dem Hip-Hop-Bereich, dass es ein bisschen mehr Thema wurde. Aber eigentlich habe ich da nichts im Kopf, was das sehr konkret macht, wenn ich ehrlich bin. Ja.
Glaubst du denn, dass die Musik so eine Art universelle Sprache ist, die auch Menschen eben in Krisen besonders gut erreichen kann?
Absolut. Ich halte Musik für das eins der mächtigsten Dinge, die es so gibt, um emotional Menschen zu erreichen. Also das merke ich auch in meiner anderen Arbeit, die ich dann, ich gebe ja Trommelworkshops an Kitas und Grundschulen und das ist, oder schreibe mit Jugendlichen Songs, dass man bekommt fast jeden Menschen mit Musik, eben weil es so universell ist, ja. Genau.
Bin ich absolut bei dir und ich glaube sogar, dass man das fast für alle Formen von Musik sagen kann, von Klassik bis Pop oder Hip-Hop, oder Trommel.
Ja, absolut.
Also, genau.
Ja.
Weil es auf so einer Metaebene verbindet irgendwie. Ja.
Ja, das rührt auf jeden Fall etwas in Menschen an. Ja,
ja, absolut. Wie beeinflusst denn deine seelische Verfassung den kreativen Prozess? Also, fällt dir das leichter, wenn es dir gut geht oder wenn du sagst, boah, ist jetzt nicht so toll, aber jetzt kann ich das besonders gut umsetzen? Hat das einen Einfluss?
Ja, es hat sehr viel Einfluss. Ich muss dazu aber auch sagen, ich bin ja jetzt so kreativ, so die letzten Jahre gar nicht mehr so viel unterwegs, also diese Trommelsachen oder die Texte schreiben mit Jugendlichen. Das ist natürlich auch eine Form von Kreativität, aber ganz Neues erschaffen, also dass ich quasi eigene neue Songs schreibe, das mache ich ja, das habe ich ja ziemlich in den Hintergrund gerückt in meinem Leben. Hat aber auch damit was zu tun, weil, und das geht vielen künstlerisch tätigen Menschen so, meistens ist man in sehr schlechten Phasen besonders kreativ oder ich sag's mal in extremen Phasen. Also man kann natürlich auch extrem glücklich sein, dann kann man auch gut kreativ sein. Aber die meiste große Kunst entsteht meistens, wenn die Leute in Schieflage sind. So, das macht ja den Künstler auch zu so einer mysteriösen Person, oftmals für Außenstehende. Und ist aber tatsächlich mit einer der Gründe, warum ich das ein bisschen aus meinem Leben zurückgestellt habe, weil es mir besser geht, wenn ich mich nicht da reinbegebe in diese Momente. Und früher, wo es mir eben nicht so gut ging, dann konnte ich mich fast richtig manisch in die Sachen stürzen und ich glaube, dann kamen auch gute Dinge bei raus. Mhm. Ja. Mhm. Das ist immer, ich sage, ja.
Das kann man ja gut nachvollziehen. Also ich kann das jetzt gut nachfühlen, wenn ich mir so bestimmte Songs so im Kopf habe, auch von anderen Künstlern, wo so viel Emotionalität drin steckt, dass das vielleicht gerade auch aus solchen Momenten gespeist wird.
Genau, absolut. Ja. Also ich sage immer gerne, wenn man einen normalen Tag hatte, man war einkaufen, man hat Essen gekocht, dann schreibt man selten einen Song. Also es muss ja was passieren meistens. So, also es muss ja irgendwie Input geben. Der kommt meistens aus Extrem.
Mhm. Ja. Kennst du denn andere Künstler, die auch seelische Krisen haben? Und wie gehen die damit um? Sind die offen? Also sprechen die offen darüber?
Also ja, kenne ich. Ich finde es schwierig zu beantworten, weil viele, wenn sie aktiv in ihrer Kunst, also Musik machen, dann verarbeiten die das eben über die Musik und sind oftmals gar nicht in dem Prozess, das groß zu reflektieren, sondern sie nutzen die Energie bewusst oder unbewusst, um etwas entstehen zu lassen. Also dass es jetzt da großen Austausch gibt in dem Bereich, könnte ich nicht behaupten, ehrlich gesagt. Ja,
habe ich schon fast so befürchtet. Und es ist natürlich auch, wenn man in der Öffentlichkeit steht, auch immer noch schwierig noch mal schwieriger als für Menschen einfach so zu sagen, ich bin davon betroffen und muss damit umgehen. Da würde ich gern noch mal was von dir hören zu dem Thema der Einfluss der Musikindustrie, weil das ist ja, naja, also du arbeitest da in einer ganz bestimmten Industrie, in der du extrem visible bist. Was hat die denn für einen Einfluss darauf und was glaubst du auch, wie die das konnotiert, wenn man im Prinzip Schwäche zeigt?
Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wie. Also wenn jemand halbwegs erfolgreich ist, hat er immer oder meistens ein Team um sich. Ne? Das sind dann Manager, Plattenlabels, A&R, PR-Leute, die einem dann meistens schon relativ gut einnorden, je nachdem, was für eine Persönlichkeit ist oder was für eine Zielgruppe man hat. Und selten passt das eigentlich da rein, dass man sowas dann nach vorne stellt. Ich glaube, es ist ja durchaus schon passiert, jetzt so die letzten, also bei ein paar Schauspielern habe ich das mitbekommen, die darüber sprechen. Man hat halt auch oft so ein bisschen die Befürchtung, dass man so gesehen wird, als dass man das nutzt zu Promo-Zwecken auch. Also das gab es ja auch schon tatsächlich, dass man so, die machen sich jetzt wichtig über das Thema oder so auf dem Rücken von wirklich erkrankten, leidenden Menschen erheben, die sich jetzt ummachen. Also da gibt es so ganz viele verschiedene Stimmen, die wahrscheinlich einem dann rechts und links was dazu erzählen. Aber ich würde mal sagen, wenn man ein richtiges Produkt ist, was man ja am Ende ist, wenn man Geld verdient damit, dann gibt es ganz viele, die einem so, sowas maßschneidern, wie man zu sein hat. Und da würde ich sagen, passt das seltenst ins Bild. Ja.
Mhm. Ja. Das ist so ein bisschen auch vielleicht der Übergang in das Thema Stigma, über das ich gerne noch mit dir sprechen würde. Was glaubst du denn, was die Gesellschaft tun müsste, damit auch in solchen Bereichen noch mehr Offenheit, Toleranz, Akzeptanz für so ein Thema wäre?
Ich fange ja immer gerne bei mir selber an, also die kleine Welt verändern. Und das bedeutet einfach darüber sprechen, so wie ich es jetzt mit dir tue, so wie ich es dann auch mit Freundschaften mache oder wenn ein guter Freund zu mir kommt und sagt, wie es ihm gerade geht oder dass er Medikamente nehmen muss. Also erstmal kommunizieren, auch im familiären Umfeld. Es war zum Beispiel bei der ADS-Sache für mich gar kein Ding, das jetzt meiner Familie zu erzählen oder ich war arbeiten und dann habe ich das irgendjemandem da erzählt, so 2 Wochen später. Also man soll die Leute natürlich nicht belasten und überfallen damit, das muss man auch immer aufpassen. Aber einfach sprechen, das ist so dieses, wie ja auch in dem Song gesagt, ne, man bricht sich ein Bein und geht zum Arzt, oh je, bald geht es dir wieder besser. So ist eine in Anführungszeichen normale Geschichte. Und dieses, warum der Geisteszustand so ganz anders behandelt wird, das ist für mich so ein kleines Rätsel. Also man kann sich das schon herleiten, glaube ich, aber ich verstehe es, ich fühle es nicht. So, also warum sollte das ein Problem sein, ja, darüber auch normal zu sprechen. Also das ist das Erste, Kommunikation nach außen. Ja, und dann gibt es natürlich auch von, ich weiß nicht, Bildungsseite viele, viele Sachen, die man da anders machen könnte. Also zum Beispiel glaube ich, dass in der Corona-Zeit so viel, oder jetzt im Nachgang so viel versäumt wurde bei Kindern und Jugendlichen in der Aufarbeitung. Ja, und ich habe keine Zahlen, aber sind die Zahlen explodiert an psychischen Schieflagen bei jungen Menschen? Also auch bei Älteren, aber gerade da, bei den noch Wehrloseren. Ja, jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet, aber das bedeutet genau, also gesellschaftlicher Seite, politischer Seite, ja, kann man da noch viel mehr Augenmerk drauf legen. Weil am Ende des Tages ist ja eine halbwegs stabile, psychisch stabile Gesellschaft ein Riesenmotor oder das Gegenteil.
So. Absolut. Also, ich glaube, wir brauchen wahrscheinlich sowas wie, oder das, was wir schon haben, an Anti-Stigma-Arbeit, an Bildungsformaten, Aufklärungsformaten und auch vielleicht an Menschen, die selber bereit sind, die eben in sehr prominenter Stelle stehen, bereit sind, darüber zu sprechen und das zu sowas Normalerem zu machen. Davon brauchen wir einfach noch mehr. Ne? Und eben auch gut gelebte Vorbilder, wo dann nicht nur gesagt wird in Firmen, wir gehen hier offen mit Menschen in psychischen Krisen um, sondern wo man das dann im Zweifel auch wirklich mal spüren kann. Und bei den Kindern und Jugendlichen gebe ich dir absolut recht, da ist wirklich viel falsch gemacht worden und es ist dann hinterher auch nicht richtig aufgefangen worden. Bei den Erwachsenen ist es so, dass man heute eigentlich sogar sagen kann, wir haben zum Teil, das sieht so aus, als wären es mehr, es sind nicht wirklich mehr, weil natürlich auch die inzwischen die Hausärzte und die ganze Anti-Stigma-Kampagnen dazu geführt haben, dass Menschen viel offener damit umgehen. Also sieht es so aus, als hätten wir mehr Fälle oder Diagnosen als früher, haben wir aber eigentlich gar nicht wirklich. Die sind nur früher nicht sichtbar geworden. Ne? Das ist das, was so die Fachgesellschaften dazu sagen. Ich finde, das ist ganz gut nachvollziehbar. Dadurch haben wir aber natürlich noch mehr dieses Therapieplatz-Thema, dass Leute jetzt sich eben die Hilfe suchen, was ja gut ist, und wir eigentlich hinterher arbeiten müssen an der Stelle der Versorgung.
Ne? Macht Sinn, ja.
Ja, genau. Aber bei Kindern und Jugendlichen ist das, trifft es das absolut. Hast du denn selber mal Stigma-Erfahrungen gemacht?
Also, dass ich verurteilt wurde oder
nachteilig? Ja, dass du irgendwie das Gefühl hattest, das war jetzt nicht gut, dass ich damit irgendwie offen umgegangen bin oder darüber gesprochen habe.
Ehrlich gesagt habe ich da kein Beispiel im Kopf und wenn es das gegeben hätte, wäre es mir, glaube ich, egal.
So. Okay.
Wenn ich vorhin gesagt habe, ich bin relativ offen mit allem, was ich so erzählen kann oder erzählen will, genau, dann stimmt das auch. Also dann, wenn mein Wertesystem sagt, das ist okay für mich und es dann nachteilig wird, dann ist es immer noch okay für mich, glaube ich.
Ja. Ja, vielleicht kann man sowas auch wirklich erst beurteilen, wenn man es selber erlebt hat. Aber wenn du dich nicht erinnern kannst, hast du es nicht erlebt, was ja schon mal ein sehr gutes Signal ist, dass es nicht der Fall ist.
Ich unterbreche einmal. Das ist total trivial eigentlich, aber ich habe das einmal in einem Dating-Prozess erlebt. Da weiß nicht, wie wir darauf gekommen sind. Und ich glaube, es ist natürlich auch nicht besonders schlau, in so einer Kennenlernphase zu schnell die Tür ins Haus fallen zu lassen mit gewissen Sachen. Aber ich glaube, das Erzählen über gewisse Sachen, die ich so erlebt habe, also nicht ich glaube, sondern es wurde dann auch so kommuniziert, das war too much. Oder genau, also zu viel. Aber da sage ich dann auch wieder, ja, okay, also ich kann nachvollziehen, dass es jetzt vielleicht keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, ist ewig her. Mhm. Nach 4, 5 Treffen zu viel Informationen waren, will man gar nicht. Mhm. Vielleicht ein rotes Tuch dann für manche. Mhm. Aber für mich war das okay, weil, ja, das ich bin und dann, das ist mir jetzt noch dazu eingefallen. Mhm.
Ja, kann ich nachvollziehen. Es ist jetzt nicht klassische Stigmatisierung, aber es ist natürlich so ein bisschen wie, man weiß ja auch nicht, gerade in einem Kennenlernprozess, auf was für einen Boden fällt das da, ne? Was bringt derjenige oder diejenige vielleicht für Themen mit, so dass da die roten Lampen auch angehen und jemand vielleicht sagt, ich muss mich schützen und ist irgendwie nicht gut für mich, ne? Ja, das stimmt.
Ja.
Was glaubst du denn, was die grüne Schleife bewirkt hat?
Also erstmal ist sie ja ein schönes Erkennungssymbol und ich hatte dir letztens auch, als ich unterwegs war, ein Foto geschickt, wo ich das, ich weiß, in Lübecke, also ganz weit entfernt von hier, eine Kleinstadt, so ein Plakat gesehen habe von der grünen Schleife. Das hat mich auch sehr gefreut. Ich glaube, sie ist genau das, sie ist ein Kommunikationsinstrument, also so eine Austauschmöglichkeit. Also wenn man sie trägt, sich traut, sie zu tragen, kann das einfach zum Schneeballeffekt führen. Dann sieht das jemand, also meistens wird das ja eher auf Veranstaltungen oftmals dann getragen. Aber auch da führt es dann zum, man kommt darüber vielleicht ins Gespräch. Und ein paar trauen sich das dann auch in der Straßenbahn zu tragen. Und dann fragt jemand neugierig, was ist das? Und wir reden bei solchen Dingen ja auch immer über Jahre, Jahrzehnte. Ich glaube, das weißt du viel besser als ich noch, die da schon lange in solchen Themenfeldern ist und wirkt, dass das ja Prozesse sind, die einfach angestoßen werden. Und im Idealfall erntet man das 30 Jahre später, die Frucht. So, ja.
Ja,
ich glaube, genau, es ist ein weiteres Tool für den Schneeballeffekt für dieses Thema. Mhm. Ja.
Es ist ein sehr schönes Symbol, weil es ja nun auch so, wenn man mal so gelernt ist mit der Schleife und weil es ein etwas ist, was das sichtbar macht, ne? So ein einfach ein schönes Signal und Zeichen. Und ich meine, ob man damit jetzt sagt, ich habe selber Erfahrung, ob man damit sagt, ich bin solidarisch mit denen, die eben in Krisen sind. Ich finde das auch ein schönes Zeichen. Ich würde mir wünschen, also wir haben immer wieder eine gute Nachfrage und auch ganz unterschiedlich. Ich stelle mal wieder fest, wenn irgendjemand die im Fernsehen mal anhatte oder es offensichtlich irgendwas in den sozialen Medien gegeben hat, dann gibt es bei uns auch so einen Nachfrage-Peak, was immer ganz schön ist. Sie dürfte noch bekannter werden, so wie die AIDS-Schleife, wie die Brustkrebs-Schleife. Ne? Aber das ist genau wie du sagst, das ist ein Prozess und wie wir eingangs schon gesagt haben, da ist viel passiert, aber wir haben auch noch eine Menge Luft nach oben. Zum Glück ist es inzwischen auch in vielen politischen Prozessen angekommen und so, dass ganz andere Grundvoraussetzungen geschaffen werden. Aber es ist da noch viel Luft nach oben, das muss man mal ganz klar sagen.
Ja.
Ich hätte noch mal die Frage, vielleicht auch ganz zurück zum Anfang, was deine Erfahrungen in deiner Kindheit und Jugend, also dann quasi, wo du eher Angehöriger warst, inwieweit das Einfluss hatte auf deine eigenen Krisen? Hat dir das ausgelöst oder stark, zumindest stark beeinflusst? Wie würdest du das sehen?
Ja, also das kann ich natürlich nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit beantworten. Vor meiner ADS-Diagnose habe ich auf jeden Fall zu 100% gedacht, das rührt vieles daher, also oder fast alles daher. Weil ich einfach in jungen Jahren dieses oder jenes erlebt habe oder dieses oder jenes nicht bekommen habe. Jetzt bin ich noch nicht so tief drin bei dem ADS, um zu wissen, ob das, da wird ja auch drüber gestritten, was die Auslöser davon sind. Ich glaube, es ist eine Gemengelage, aber sie haben auf jeden Fall mich schon sehr geprägt, ja. Aber sie haben mich auch zur Musik geführt, worüber ich nicht böse sein darf, kann. Und ich glaube, sie haben mich viel mit mir selbst beschäftigen lassen und dann auch zu einem neugierig reflektierten Menschen werden lassen. Also das ist die andere Seite der Medaille, wenn man vielleicht nie aufs oder erst sehr spät auf sowas zurückgeworfen wird, auf solche inneren Themen, da wird es vielleicht noch mal viel schwieriger, damit zu haushalten. Ja.
Gibt es denn was, was du anderen jungen Menschen oder anderen Angehörigen würdest mitgeben wollen, wenn sie solche Erfahrungen machen oder auch merken selber, sie fangen vielleicht an zu strugglen?
Im Prinzip dasselbe wie vorhin. Also versucht zu sprechen. Macht es jetzt nicht über einen Social Media Account, also macht kein TikTok-Video darüber, sondern wobei ich das nicht beurteilen kann, da vielleicht bin ich da ein paar Generationen. Vielleicht ist es doch ein guter Weg, ich weiß es nicht. Aber genau, also darüber sprechen, wie auch immer. Und vielleicht kann tatsächlich das Aufschreiben helfen, also das Thema Schreiben. Ist mir ja auch ein wichtiges Anliegen. Und ich finde es einfach ein großes Skillset, das wir alle haben und das so selten benutzt wird für sinnvolle Dinge. Und wenn etwas aufgeschrieben wird, hat es einfach eine andere Gewichtung. So. Erstmal. Und vielleicht darüber reicht ja Tagebuch schreiben, ein Gedicht. Und darüber vielleicht ein bisschen erstmal was loswerden. Ein bisschen Last von sich schieben. Als Anfang, ja.
Das betreibst du ja, das tust du für dich selbst, aber du machst das auch in Workshops, richtig?
Genau, also genau, das in meinem Projekt Eine Stimme, da geht es hauptsächlich darum, dass ich Jugendlichen das Schreiben nahe bringe in Form von dann eben, dass wir einen Song schreiben. Aber genau, ich erzähle auch viel davon, wie es mir geholfen hat oder wie es mir helfen kann. Ich muss sagen, ich habe immer wieder Phasen, wo ich dann doch nicht so viel aufschreibe, also wo ich selber nachlässig werde. Das ist dann auch wieder, ja, so wie ich halt lebe, dem geschuldet. Aber ich weiß darum, dass es, ja, und wenn es nur am Ende des Jahres ist und nochmal so, was war dieses Jahr, was ist passiert und was will ich mir fürs neue Jahr vornehmen? Oder ich mache mit meiner Freundin, bald Frau, auch ab und zu so kleine Zeremonien, wo wir zum Beispiel so Intentionen aufschreiben und dann zu bestimmten Phasen im Jahr dann so ins Feuer werfen. Und wenn es nur so Kleinigkeiten sind, ja. Oder Träume aufschreiben, das mache ich auch viel zu selten, aber es kann auch super spannend sein. Ja.
Flutschen die dir, also mir flutschen die immer weg, wenn ich versuche, mich zu erinnern, dann ist es so,
das ist
als
es.
Kann ich sie gerade noch greifen und dann flutschen sie weg. Ne?
Leider ja. Also mir auch, aber es gibt ab und zu so solche, die bleiben noch so eine halbe Stunde hängen. Und das ist dann, sind dann die Momente, die man nutzen könnte dafür. Mhm. Wenn es der hektische Alltag zulässt. Ja.
Also erstmal möchte ich jetzt nochmal auf diesen kleinen versteckten Hinweis eingehen, der da eben im Nebensatz war, dass ihr heiratet. Das finde ich ja eine tolle Nachricht. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Ja, vielen Dank. Es ist tatsächlich gar nicht so neu. Wir sind schon über ein Jahr verlobt, also schon eine Weile. Genau, die Heirat wird irgendwann stattfinden. Wir haben noch gar keinen genauen Termin. Aber ja, ist auch ein neuer Lebensabschnitt.
Ja. Absolut. Und eine tolle, schöne Entscheidung. Ich, vielleicht noch mal ein Aspekt dazu, weil du gerade gesagt hast, manchmal gerät das auch bei dir ins Hintertreffen. Wie beurteilst du das denn? Wir haben ja auch eben mal das Thema Sport gehabt und sowas. Wie wichtig ist, dass man sich selber an so Routinen hält? Also ich stelle manchmal fest oder beobachte das auch bei anderen Leuten, dann gibt es irgendwie sowas Neues und dann wird das zur Routine oder zu so einem Ritual erhoben und dann kommt aber fast was Neues mit rein, was ich dann auch schon wieder, wo ich so ein Fragezeichen dreimal, wenn das zu zwangig wird. So, ich muss jetzt jeden Morgen Journaling machen, ich muss jetzt jeden Morgen meditieren. Dann denke ich mir immer, ja, irgendwie schon, aber wenn das jetzt wieder so wie so ein Zwang über mir hängt, dann kann das eigentlich auch schon so hilfreich nicht mehr sein, weil dann stecke ich in dem Nächsten drin. Wie siehst du denn
sowas? Ja, das ist ja in dieser, ich nenne es mal Selbstoptimierungsszene, die es ja auch so gibt, so auf jeden Fall ein großes Thema. Ne? Also ich persönlich, dadurch, dass ich eben mit diesem ADS, ich gehe schnell gern tief in Dinge rein, aber verliere sie auch ab und zu wieder schnell. So, das, deswegen habe ich da gar nicht so ein Thema mit. Wobei doch, also Sport kann ich schon ein bisschen als Zwang oder so Ernährung, da gibt es schon so ein paar, aber ich finde, das sind in meinem Falle positive Zwänge. Ich weiß nicht, wenn es einem gut tut, dann mach. Und wenn nicht, dann lass halt sein. Und dann sieh es als Schublade, die du aufmachst, also die du kennengelernt hast, wie das Schreiben. Und dann nutze es zum Beispiel jetzt, wenn es dir richtig blöd geht. So. Mhm. Vielleicht muss man es so sehen, als Werkzeug, Werkzeugkasten. Ich kann es absolut nachvollziehen, dass etwas schnell zu einem Zwang werden kann. Und schwierig immer die Mitte zu finden.
Mhm. Ja. Das stimmt. Jetzt fragen wir ja unsere Gäste im Podcast immer am Schluss nach ihrem persönlichen Tipp für die seelische Gesundheit. Du hast schon ganz viele Sachen gesagt, bis hin vom Sport über Journaling bis zur Musik und so weiter. Magst du trotzdem noch was raushauen oder das nochmal zusammenfassen?
Mhm. Also was ich noch nicht genannt habe, was ich auch sehr gerne mache, ist richtig intensiv Musik hören. Also es ist bei mir meistens, ich bin jetzt schon langsam in dem Alter, wo man die Sachen hört, die man mit 20 gut fand und nicht mehr so viel Neues entdeckt, muss ich zugeben. Aber Sachen, die mich richtig berühren, ist egal, ob sie mich wütend machen, traurig oder glücklich, richtig schön laut Musik hören, von mir aus auch dazu tanzen allein im Zimmer. Also einfach sich so ein bisschen frei machen von dem, wie es gerade ist. Von dem. Das Aufschreiben. Aber wie du schon meintest, ich hatte schon ein paar Sachen genannt. Ich glaube, jetzt fange ich an zu stottern. Ich glaube, das mit dem Musikhören wäre noch was ich noch nicht genannt habe. Ja,
das finde ich sehr, sehr schön. Und wir haben ja nun bei, ich glaube, inzwischen über 50 Episoden doch auch schon einiges gehört. Aber das habe ich so, also zumindest so explizit noch nicht gehört. Und ich kann das gut nachvollziehen. Es gibt dann ja manchmal, also bei mir kommt es mir immer aus so einer Stimmung raus, dass ich denke, boah, das ist jetzt muss es laut sein und jetzt muss ich mich dazu bewegen oder irgendwie so, und dann ist das so. Aber das mal ganz bewusst zu tun, hat ja auch was Meditatives irgendwie, ne? Ist auch eine Form von Meditation, sich so ganz in die Musik fallen zu lassen.
Ja, und was vielleicht doch noch dazu einfällt, sind noch zwei Sachen. Und einmal ist es, in die Natur zu gehen, also sich quasi mehr mit Bäumen, Blumen und Pflanzen oder Tieren zu umgeben, statt mit, von mir aus, Menschen oder Straßenlärm. Und ich war zum Beispiel am Samstag im Kino, so einem ganz kleinen Kino, habe den Bob Dylan-Film gesehen, Into the Unknown. Sehr, sehr guter Film. Und als ich dann zurückgefahren bin, habe ich wieder gemerkt, dass so ein kurz aus so seinem Alltagstrott ausbrechen und wenn es nur ins Kino gehen ist, was ja für jemanden in der Großstadt vielleicht eher normal ist, aber für mich hier auf dem Land schon ein kleines Event, weil man ein bisschen fahren muss für, das hilft mir auch immer so aus diesem, also zumindest für meinen Typ Mensch, ich bin gern schnell dann so, igel mich ein, bin in so einem Trott und kreis so ein bisschen um mich, und wenn ich dann rausgehe in die Natur oder in dem Fall ins Kino, gibt mir das auch neue Energie. Ja.
Ja, es gibt neue Energie, neue Impulse und bereichert. Ich habe so eine Erfahrung jetzt auch gemacht auf so einer Reise, wo ich für mich dann die Feststellung gemacht habe, dass es mir enorm gut tut, über meine Komfortzone rauszugehen. Also meine Komfortzone ab und zu mal bewusst zu verlassen, wo ich zuerst gesagt habe, was ich mache, das nicht. Es ging darum, in so eine Eishöhle runterzusteigen, und ich bin bis zu einem gewissen Punkt mitgegangen. Dann habe ich gesagt, ich lasse das jetzt. Und dann habe ich da mit dem Rücken an der Wand gestanden und dann habe ich gesagt, nee, ich mache es jetzt doch. Und war hinterher eigentlich total glücklich. Nicht nur, dass ich mich getraut hatte, aber so, ich habe genau gemerkt, es ist dieser Punkt, über seinen Komfort mal rauszugehen und was zu tun. Und hinterher bist du glücklicher, bereicherter, und irgendwie, es hat irgendwie einfach gut getan. Und die Erkenntnis zu dem.
Ja.
Lieber David, Ich sage ganz herzlichen Dank für dieses schöne und auch sehr persönliche Gespräch über deine ganzen Erfahrungen, Eindrücke, über die Musik und das Stigma. Und ja, ich freue mich, dass du Gast bei Redselig warst. Wir gehen in die Sommerpause und hören uns danach mit einer Folge, in der ich mit Desiree von Bohlen und Halbach über die SIDERA spreche, eine Organisation, die Angehörige von Menschen mit Demenz unterstützt. Vielen Dank und bis bald bei Redselig.